Dann mache ich das jetzt mal.
Ja.
Und ich starte die Videoaufnahme. Ich beende die Videoaufnahme wieder, weil ich das Intro nicht finde. Eine Sekunde. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ihr
Okay.
wisst ja gar nicht, was das hier für ein Stress ist.
Stell dir mal
So.
vor, wir würden jetzt auch live streamen. Was das für ein Spaß wäre.
Ah, jetzt habe
Ich
ich
habe
drin.
leider nur eine Stunde. Ich habe leider nur eine Stunde
Das war
Zeit. Ich muss noch
klar.
einen Blumenkohl marinieren.
Schaffen wir. Und kannst du die Kamera mitnehmen und kannst den
Ja,
Blumenkohl da
nimmst du den Laptop
marinieren,
mit?
während du. Ein
Kochshow.
Kochtutorial.
Ja, bitte.
Herzlich willkommen. Ich bin selbst ganz überrascht. Bei
Vor
10,
lauter als ich.
2, 4. Das ist, damit alle wieder wach sind. Ja, jetzt wieder alle aus dem Winterschlaf. Willkommen im. Was? Ich weiß nicht, was
Aus dem
ist. Nachmittag.
Sommerschlaf quasi.
Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Ich bin Johannes. Mit mir, von meiner Perspektive, oben rechts ist Kiso.
Du bist unter mir, das passt gut. Hallo.
Das sind die.
Dann zu
Das ist
meiner
Wahnsinn.
Rechten, Paul. Das haut nicht hin,
Oh,
oder?
der ist nur unter mir.
Ah, Mist.
Wie oft ist der Witz gemacht worden, dass
Okay.
man so von einem Fenster ins andere Fenster runterschaut?
Ich glaub, seit dem Brady Bunch, oder?
Ja,
Seit der
das stimmt wohl, ja.
Brady-Familie in dem Intro.
Das stimmt wohl.
Und Dave. Dave ist schräg hier bei
Das darfst du
mir.
nicht anzeigen. Die Leute sehen, mein View, Dave ist hier.
Nee,
Kann man selber treffen.
ich bin hier. Ich bin hier. Ach,
Und da
Spaß
ist
mit
so. Ja,
Internet. Hallo, hallo, ich bin hier.
ja, wir sind wieder da. Wir haben was ausprobiert und jetzt haben wir ein bisschen Pause gemacht und haben alles nochmal neu sortiert. Und jetzt haben wir beschlossen, wir machen exakt das Gleiche nochmal nehmen mal wieder auf und das Ganze in Remote Setup, weil wir sind ja quasi wieder im Lockdown. Und wir haben uns aber beschlossen, dass wir nicht so viel über Corona reden wollen, weil wer braucht es schon? Wir reden lieber über Dinge, mit denen man sich beschäftigt, während man im Lockdown ist. Und ich habe ein Follow-up. Ein Follow-up aus einer letzten Folgen. Ich weiß gar nicht, welches. Irgendwann haben wir mal eine Folge aufgenommen, glaube ich, dazu. Das Thema war Küchenutensilien, die ihr geil findet. Küchenwerkzeug, was man braucht,
Ich erinnere
quasi.
mich.
Ohne was ihr nicht mehr leben könnt. Quasi, ja?
Ich glaube, da war ich nicht, ich glaube, da war ich nicht dabei, aber es klingt jetzt schon Nee, ich glaube, da warst du nicht dabei. richtig, richtig geil.
Da haben wir uns wichtige Dinge überlegt, was man so braucht im Haushalt. Also auch so Sachen, die unterschätzt sind. Und ich habe, das ist jetzt ein Videopodcast, ne?
Hast du es mitgebracht,
Ich habe es
Alter?
mitgebracht. Und zwar, eine Pizzaschaufel, ein Pizzaschieber ist, glaube ich, der offizielle Begriff. Der nimmt einen kompletten Google Hangout View ein, wenn man das will. Ja. Und das ist mein Lieblings Küchenutensil. Der ist auch tatsächlich so groß wie so ein Winter, wie so ein Schneeschieber.
Ja,
Ja.
das sieht aus wie zum Schneeschaufeln.
Und mit dem macht man Folgendes, wenn man Pizzabäcker ist, so wie ich einer bin, ja. Und dann macht man ja seinen Pizzateig selbst. Ich lasse den mal hier so ein bisschen im View, ja. Mach mir seinen Pizzateig selbst. Und ich habe ja auch einen Pizzastein jetzt. Ja, das ist quasi das zweite wichtige Utensil, was man unbedingt braucht, meiner Meinung nach.
Der war dir jetzt zu schwer für die Kamera, was?
Ja, der Pizzastein ist halt ein Stein, da ist nicht viel zu sehen, aber der Pizzastein ist cool, aber lasst euch nicht erzählen, ohne Pizzaschieber braucht ihr auch keinen Pizzastein. Weil ihr müsst ja
Das macht Sinn.
den Pizzateig dann gemacht haben und müsst den dann auf den Pizzastein bringen. Und wenn ihr das nur mit dem Blech macht, dann holt ihr das Blech raus, legt die Pizza drauf, legt das Blech rein, easy. Aber der Pizzastein ist ja schwer und heiß. Das heißt, man braucht dann tatsächlich dieses Utensil, mit dem man dann so ein bisschen, ich
Nee,
simuliere es gerade kurz.
Johannes.
Also, das macht man nicht. Man macht nicht so, sondern man schiebt den dann so rein. Hört ihr das? Ja, ne? Und dann
Ja,
kommt es dann
also auch
in
auf
den Ofen
Gefahr,
drauf.
mich richtig
Paul hat
lächerlich zu
zuerst
machen,
einen Einwurf.
aber okay, Paul, du.
Ich hab keinen Einwurf, ich habe tatsächlich eine ernst gemeinte Frage.
Sag mal.
Also, den gegangenen auf die Pizza den Stein zu machen. Okay, kann ich es noch?
Ja, sag noch mal.
Du legst ja den ungebackenen Pizzateig schon auf den. Nee. Um den in den Ofen.
Nee. Der ungebackene, also du legst, du machst den Teig auf ein Brett und da machst du den, belegst du den dann und dann musst du den mit dem Pizzaschieber musst du quasi den Teig auf das vom Brett auf den Schieber schieben und dann nimmst du den Schieber und schuckst es mit Schwung
genau.
in den Ofen.
Das meine ich aber tatsächlich. Ja. Also die ungebackene Pizzaschieber. Mhm. Da musst du mit Mehl arbeiten, damit es funktioniert.
Genau, da muss mit Mehl arbeiten, ja.
Wie ist es mit dem verbrannten Mehl auf dem Pizzastein?
Das ist nicht schlimm. Das gehört alles dazu. Das ist der italienische Geschmack. Der macht's aus. Ich habe bei meiner letzten Pizza-Aktion, wo ich das schmerzlich gelernt habe, dass man diesen Pizzaschieber braucht. Bei der Pizza-Aktion habe ich das Brett, wo der Pizzateig drauf war. Das ist so ein Multipurpose-Brett, ja, das ist auf der einen Seite Holz, auf der anderen Seite Plastik. Und das, die Pizza war auf dem Holzteil und ich wollte dann quasi die Pizza so auf den heißen Stein schocken und habe da so ein bisschen die Physik unterschätzt und dann ist der Plastikteil der Pizza, des Brettes, ist quasi auf den Pizzastein gedotzt und hat dann sofort das Schmelzen angefangen. Und deswegen habe ich jetzt auf meinem Pizzastein so einen kleinen Fleck Plastik drauf. Aber das macht's auch aus. Das ist der Charme. Ja,
ist auch italienisch.
Auch italienisch. Küsse, ja. Du hattest eine Frage.
Ich wurde eigentlich auch auf die Gefahr, mich super lächerlich zu machen. Und ich wollte gerade fragen, was, what the fuck ist ein Pizzastein? Aber das hat mir zu lange gedauert, also habe ich es gegoogelt.
Cool.
Aber eigentlich.
Und was ist ein Pizzastein? Genau,
das ist ein Stein für eine Pizza.
Nee, wirklich?
Erstmal. Aber es ist jetzt für mich, wäre das auch ein Brett. Aber ein Stein.
Nee. Also der Pizzastein hat den Sinn, dass du Steinofen-Pizza, hast du schon mal gehört? Das ist das, wie man Pizza macht.
Du sprichst mit jemandem mit einer 1/16 sizilianischen Herkunft.
Deswegen schockiert
so, mich. Meine Urgroßeltern rotieren wie ein Helikopter.
So sieht's aus.
Aber bitte.
Nee, also tatsächlich ist wohl also zu Hause eine Pizza machen ist sowieso unmöglich, ne? Also brauchst natürlich einen richtig krassen Ofen und so. Aber wenn du es versuchen willst, ja, dann ist der Pizzastein so das Accessoire, was quasi das Pizzabacken sofort irgendwie 2 bis 4 Level anhebt. Und den machst du in den Ofen rein und dann heizt du den Ofen richtig heiß auf. Und dann heizt der Pizzastein auch auf. Und der Witz ist, dass halt quasi der Pizzastein super heiß ist und dann auch sehr gleichmäßig die Hitze an den Teig gibt. Und wenn du nur so ein Blech hast und ein bisschen Luft in deinem Ofen, weil sonst ist er ja nicht drin. Das ist dann Physik. Da müssen wir jetzt mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Aber da ist es halt nicht so gleichmäßig, wie die Wärme so richtig da rankommt. Weil
ich verstehe.
Luft ist halt auch scheiße im Leiten und so sowas.
Ja, wir haben das immer gemacht, also quasi die Light-Variante und die Variante, wo man nicht bei Fackelmann sich so einen 20-Euro Pizzastein holt, mit einer Eisenpfanne.
Ja.
Also sprich den Teig vorher schon quasi anheizen auf der Pfanne, auf dem Herd obendrauf und dann, wenn das so ein bisschen unten angebackt ist, dann quasi die Eisenpfanne in den
Ofen. Genau, so eine gusseiserne Pfanne kannst du im Ofen schon reinmachen, kannst du richtig heiß werden lassen und da dann den Teig reinmachen, wahrscheinlich mit dem Handling ein bisschen schwieriger. Aber das ist quasi die andere Option.
Das war sehr lecker und sehr authentisch, wenn man nicht unbedingt Bock hat, sich einen Pizzaofen in die Küche zu bauen.
Genau, oder einen Pizzastein.
Ja.
Ja.
Ist ja auch die Frage, die sich da so ein bisschen anschließt, ist die Küchenutensilienindustrie der große Profiteur der Pandemie?
Also erstens mal ist ja die Hefeindustrie gewesen, ja, das war ja sofort ausverkauft. Ich muss mal so einen Operspruch machen, ja. Seid ihr bereit? Ich war neulich im Edeka hier um die Ecke, ja. Und kennt ihr das, wenn es gibt ja dann immer eine Bio-Version von einem Lebensmittel, ja. Und dann ist die ja teurer, das ist ja bekannt, ja. Ist ja besser für die Umwelt, deswegen ist die teurer. Und so ein Klotz Frischhefe kostet mal nicht Bio, ich glaube 6 Cent oder 8, ja. Das ist 40 Gramm. Und Bio kostet 49 Cent. Mhm. Da habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Und was ist Hefe? Und warum ist die so viel teurer dann? Paul?
Entschuldigung, Paul.
Hefe ist ja eigentlich nur ein Pilz. Der muss halt gezüchtet werden. Also, aber der muss halt gezogen werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch. Ich meine, so gesehen ist ja zwischen Biomais und normalen Mais der wesentliche Unterschied auch, wie es, also die Herstellung
schon klar, quasi. Aber fünfmal teurer.
Ja.
Das schon, also finde ich schon eine Sauerei, ehrlich gesagt. Ich kann es mir leisten, sage ich unter euch. Ja, aber ich.
Das war super unnötig.
Ich fand es schon notwendig.
Ich finde es schon, dass man das auch mal, das kann man auch mal sagen. So.
Ich bin Corona-Gewinner.
Wie man sich hier abgibt.
Ne? Ja, ja, stimmt. Ja, ja.
Ich bin so der Bio.
Ja, ich war aber auch gestern. Ich war auch in einem. Also ich war jahrelang, jahrzehntelang Realkunde. Daran merkt man, wie gut es bei mir lief, weil Real wahrscheinlich auch achtmal so teuer ist wie alles andere. Hm. Und total unnötigerweise. Bin jetzt auch Edeka-Kunde in der Mainzer Vorstadt. Das Ding ist halt, also überhaupt, also die Selbstverständlichkeit, die man so entwickelt hat nach so 10 Jahren gleicher Kaufhalle, ist eine Sache, die ich tatsächlich richtig vermisst habe, wo ich nicht drüber nachgedacht habe. Weil ich mich dazu entschieden habe, an einem Freitag um 17 Uhr in einem Edeka einzukaufen, den ich nicht kenne.
Hm.
Zusammen mit etwa 60 anderen Leuten, die den kennen. Und dann bin ich halt allein diese kleine Aufgabe, mir so eine Packung Schmelzkäse zu holen, ohne wie der letzte Depp in der Ecke zu stehen, war unlösbar.
Mhm.
Ja, und ich habe nur, glaube ich, ein Drittel der Sachen tatsächlich gekauft, die ich kaufen wollte, weil ich fast des Ladens verwiesen wurde, weil ich überall im Weg stand. Ne? Jetzt gerade so in Corona-Zeiten gehen die Leute ja nochmal extra auf Abstand.
Mhm.
Und wenn du da so zwischen Reis und Nudeln stehst und irgendwie versuchst, dann doch nochmal den Basmati-Reis zu finden und dann aber von der Mutti mit den 8 Kindern und den 4 Flaschen Primitivo-Rotwein im Korb irgendwie zur Seite geschubst wirst, ich weiß nicht, ob ich da nochmal hingehe. Muss mal gucken.
Du hast das Hausverbot. Aber das hast jetzt einfach
unmöglich.
So, das hast du jetzt einfach so gedroppt, ja? Aber du bist ja quasi, du hast Berlin verlassen,
ja?
Bist quasi geflüchtet. In den Westen.
Ich habe Rüben gemacht, könnte man sagen, genau. Ich habe so ein bisschen, ich habe mir Joe Rogan als Vorbild genommen, der den Move von Texas, genau. Nach Texas, von Los Angeles nach Texas gemacht hat.
Ja, ja.
Und so ähnlich bin ich jetzt quasi.
Hat hier, ähnlich viel Wellen geschlagen.
Mhm. Ja, ich habe auch ähnlich viel, ich verdiene auch ähnlich viel Geld dabei. Nee, das tatsächlich nicht. Aber genau, ich bin rübergezogen jetzt vor. Drei Wochen nach Mainz
Ist es dann noch schön, ja?
Das ist tatsächlich ganz schön, ja. Ich wohne tatsächlich direkt in einem Einfamilienhaus.
Okay,
allerdings mit 3 anderen Leuten zusammen, weil das so ein komisches WG-Studi-Konzept ist.
Aha.
Und ich bin jetzt quasi Beamter und bin jetzt beim zweiten deutschen Fernsehen gelandet.
Nice, mein Glückwunsch, ist ein Aufstieg,
würde ich sagen, erstes, oder? Ja, erstes ist auch nicht so der Knaller. Ne? So. Ich meine, man will ja auch nicht jetzt zum SWR oder so oder hier nach Baden-Baden oder so. Aber deswegen bin ich jetzt in Mainz und schau mal, wie es hier so läuft.
Geil. Ein Tipp von mir an dich, ja, jetzt wo du quasi inkognito im Westen bist, sag nicht Kaufhalle, damit fällst du auf.
Ja, das stimmt. Ich wär
auf gar keinen Fall.
Allein die Tatsache,
gibt's dass in jeder Kaufhalle hier auch noch Basmati-Reis, dann wissen die sofort, wo du herkommst und sagen, mach dich wieder ab.
Was sagt man da? Supermarkt. Supermarkt, okay.
Schreib's ja auf.
Moment, ich muss mir das mal kurz aufschreiben. In mein kleines Tagesbuch. ja, aber es ist tatsächlich, ich wollte es ja nicht wahrhaben, aber Mainz ist dann auch immer eine Spur netter als Berlin. Das merkt man aber auch immer erst, wenn man aus Berlin raus ist, dass das nicht der Standard ist irgendwie. Auch wenn das so ein Klischee ist tatsächlich, ne? Aber es hat eine wahre Basis, würde
ich sagen. Was ist die erste Sache, die dir direkt aufgefallen ist, die anders ist wie in Berlin, außer dass es nicht 3 Millionen Leute hier leben?
Also weniger Autos tatsächlich, zumindest in der Innenstadt. Also sehr verkehrsberuhigt. Die Ampeln sind Mainz-Männchen, wie soll das auch anders sein?
Ohne Witz jetzt?
Ja. Also keine Ampelmännchen, sondern Mainz-Männchen.
Okay. Ja. Ich fand den Ampelmännchen-Joke in Berlin schon doof, ehrlich gesagt.
Ja, aber hier, das ist meine Realität, die ich hier lebe. Ne? Und das Ding ist ja, so Mainz ist ja auch so Rheinhessen und hat so die Weinregion schlechthin, wo ja manche sagen, der beste Wein kommt von hier. Ich finde das halt faszinierend, wie sehr Wein tatsächlich Teil der Gesellschaft, Teil der Kultur ist. Also viel, viel mehr als in Berlin.
Hm.
Weiß nicht, wenn man jetzt in Berlin Schoppe. In der Bar ist und man sagt, man, ja, Schoppe, genau. Und wie heißt der, der den meisten Schoppe trinkt? Ist der Schoppe?
Was nochmal?
Der Schoppelstecher.
Schoppelstecher.
Ja.
Sendungstitel, Tipps.
Ja, für die, die es nicht wissen, Schoppe ist ja ist eigentlich eine Weinschorle. Ne?
Genau. Es gibt auch Schoppe-Gläser. Ne? Es gibt Gläser, die nur für Schoppe benutzt werden.
Das ja.
sind nicht eben, einfach normale genau. Gläser. Die, sind, die haben extra...
Ja, ja. Die haben eine Markierung drauf, tatsächlich.
Die
wie
haben
viel Wein rein soll und wie viel Wasser.
Schoppe, Schoppe, ja, krass. Ich kenne auch Schorle.
Ja, das ist ja so... Ja, ja. Aber so in Berlin, wenn du da irgendwie nach einer Weinschorle fragst, dann gucken mich alle so an, also nach dem Motto, so hat es nicht für mehr gereicht.
Mhm.
Warum muss ich dir jetzt da deinen wässrigen Wein hier noch weiter verbessern?
Mhm.
Und hier ist das so Teil der Kultur, ne? Wo das dann aber auch gerne mal an einem Samstag früh um 9 auf dem Markt sich rein reingeschossen wird. So ganz nach dem Motto, dass viermal Weinschorle sind keine zwei Gläser Wein. Aber
Lass
ist
ich
natürlich
gehen.
So.
Ja.
Das heißt, man talkelt halt hier auch so ein bisschen so über den Dommarkt dann Samstagmorgens. So, das ist mir aufgefallen. Es wird sehr viel gesoffen tatsächlich.
Ja. Ja.
Ich finde es interessant, dass die Schorle der Shoppen ist, weil ich kenne Frühshoppen als Begriff halt einfach nur als ne, vormittags in die Kneipe gehen. Nicht unbedingt irgendwas mit Wein so.
Ja, Frühshoppen.
Ja. Ja, wer weiß, wer das erfunden hat. Der Schopenhauer und der ist dann durch Deutschland gezogen.
Ich weiß, warum wir lange keine Folge mehr aufgenommen haben. Fällt mir gerade wieder auf.
Hui. Ach ja, danke. Ja. Ich habe gestern einer Freundin erklärt, die hat mich hier besucht. Und es gibt halt in Mainz, gibt es dann halt auch so eine relativ große Statue von Gutenberg.
Mhm. Nicht Karl Theodor.
Also der Alte. Ja, ja, der Alte. Und da meinte ich auch,
die steht in Bayreuth, die Statue ja. von Karl Theodor in Gutenberg. Ja.
Da meinte ich auch zu ihr, das ist der Gutenberg, der hat den Drucker erfunden. Und sie dann, ja, echt? Okay. Naja, egal.
Okay.
Genau, und es gibt hier tatsächlich wilde Papageien, warum auch immer. Ich war,
wilde Papageien?
Dann, ja, ich war gestern im Stadtpark, oder wie ich gesagt habe, im Stadtforst, wo ich auch direkt ausgelacht wurde. Das ist halt ein bisschen ein Park. Und da gibt es dann irgendwie Flamingos. Also es ist sehr tropisch hier unten. Ne? Man merkt schon, dass man im Süden ist. Und vor mehreren Jahren sind halt irgendwie mal so wilde grüne peruanische Papageien irgendwo ausgebrochen. Und mittlerweile gibt es so eine Kolonie von fast so 2000 Papageien hier in der Umgebung. Und die hängen dann hier im Stadtforst quasi in den Bäumen. Und ich dachte, ich kann meinen Augen nicht trauen. Ja.
Ich wollte nämlich gerade fragen, ob das die gleiche Ursache ist wie diese Nilpferdplage in Kolumbien oder so, wo auf, ja, es war Kolumbien, ne? Wo die auf einmal richtig mit Nilpferden zu kämpfen haben, weil Pablo Escobar da irgendwie mal 5 Nilpferde ausgesetzt hat. Und jetzt fangen die da an rumzuwildern und sind eine richtige Plage geworden. Und in Mainz ärgert man sich offensichtlich mit Papageien, also Vogelscheiße dann wahrscheinlich rum.
Ich glaube, man ist hier ganz d'accord mit den Viechern. Die sind wohl relativ neugierig und fetzen mal so ein bisschen an den Scheibenwischern, an den Autos rum vielleicht. Aber dadurch, dass sie so, man merkt, ich habe mich da sehr belesen auf, vor einer halben Stunde, weil die quasi Walnüsse mit ihren Schnäbeln knacken können und so Buschkerne, sind die keine Bedrohung für die lokalen Vögel. Ja, man verträgt sich in Mainz. Hier ist es noch, hier ist die Welt noch, könnte man
fast sagen. Ja, ich dachte gerade, es ist wie bei, wie heißt die Parks and Recreation Park, wie heißt die Stadt, die Nachbarstadt, die so reich ist? Ich hatte es wie da, wo sie einfach Evian-Wasser in den Brunnen geschüttet haben und in Mainz, Mainz als Spatzen lässt man einfach kauft man Kanarienvögel und Papageien, die man auslässt, weil das einfach schöner ist.
Wir haben ja auch keine Tauben.
Genau, statt Tauben einfach Papageien.
Ja, ja. Ja, und so Pfauen, die so die Hauptstraße langlaufen.
Wäre eigentlich auch eine Maßnahme. Und du bist aber, du hast richtig Glück eigentlich, ne? Du bist ja quasi, du bist, wann, der Transparenzhinweis halber, wann bist du da hingezogen jetzt?
Ja, vor einem Monat etwa, vor 3 bis 4 Wochen.
Hast du ja richtig Glück, weil du verpasst ja den 11.11. Der ist ja jetzt nicht mehr. Oder?
Nee, der fällt aus, weil ist nicht.
Ist nicht.
Was tatsächlich ein bisschen schade ist, ich bin ja da sehr skeptisch, eigentlich, aber ich dachte mir, ich hätte es ja mal mitgemacht.
Ja, so eine
Wissen. Also zumindest aus.
Ruckzuck bist du dabei. Nächstes Jahr bist du auch so ein Narr.
Ja, wahrscheinlich.
Von Jeck.
Ich habe bloß gehört, dass so in jeder noch so seriösen Firma sitzen dann die Leute halt so kurz vor 11 dann halt im Anzug, aber mit so einer Clownsnase halt vorm Rechner und warten halt darauf, dass die Uhr 11:11 schlägt und dann wird sich so richtig rausgeschossen.
Ja.
Rausgeschoppt. Mit dem Shoppen dann, oder?
Rausgeschoppt.
Rausgeschoppt, ja. Aber wieder, aber dieses Jahr halt leider nur Online-Shopping.
Ja, schön. Oh, come on.
Dann habe ich meinen Humor nicht verloren.
Ja, das wohl war. Ja. Ja, das ist, glaube ich, das beste Jahr, um nach Mainz zu ziehen, weil dann hat man quasi wirklich ein Jahr Ruhe und muss das als nächstes Jahr
machen. Ja, also es ist in der Tat aber wirklich ein bisschen schade, weil ja diese ganzen Sachen, die irgendwie auch ein bisschen dafür sprechen, in so einen durchaus kleineren Ort zu ziehen, weiß nicht, da kann man jetzt Karneval oder Fastnacht, wie man hier sagt, mal außen vor lassen auch, aber auch so Weihnachtsmarkt und solche Geschichten sind ja, und so kleine lokale Stadtfeste und Weinfeste und sowas. Das ist halt schon ein Ding hier, ne? Und das ist das, was ja auch so ein bisschen das Lokalkolorit ausmacht. Mhm. Und das fehlt halt komplett letzten Endes, ne? Also,
aber
ist das nicht in Berlin auch so? Dass so die Sachen, die Berlin ausmachen, einfach auch ein Stück weit gar nicht mehr möglich sind.
Das ist ziemlich genau so, ja. Also es gibt eigentlich gerade keinen Grund, in Berlin zu wohnen, weil du kannst ja eh nicht viel machen wie hier. Außer, dass du bei Volt bestellen kannst und bei Lieferando und es bessere Sachen gibt als wahrscheinlich in Mainz. Aber sonst
ja. Ich habe ja in meiner Quarantänephase konnte ich mich ja mit einem vernünftigen Einkauf versorgen über so Lieferdienste, die dir halt den Einkauf in der Kaufhalle deiner Wahl klar machen und dir den vor die Tür stellen. Mhm. Und mir ist tatsächlich erst danach bewusst geworden, was das für ein Luxus ist, weil das in Berlin okay ist, aber fährst du irgendwie 30 Minuten außerhalb in eine kleinere Stadt, dann existiert sowas nicht mehr. Und Ja,
sicherlich, aber das, also Mainz ist, glaube ich, noch relativ, also ist noch nah genug dran an Frankfurt und an Wiesbaden, dass das nicht so ein Problem ist. Und wenn ich mir jetzt mal so das angucke in meiner alten WG, so da kann man Rewe oder da wird auch quasi der Rewe-Lieferservice oft genutzt. Und das ist quasi in Berlin letzten Endes. Und da dauert es, glaube ich, 2 Tage. Und ich habe hier letzte Woche mal geschaut und jetzt hin und wieder mal, ob ich hier den Rewe-Lieferservice nehme. Mhm. Und das Ding ist ausgebucht für die nächsten 3 Wochen. Ja, also da ist kein Reinkommen. Was ich aber gemacht habe, ist mir so das Pendant zur Märkischen Kiste, was es bei euch gibt, jetzt zu holen, wo man dann so schön im Herbst erstmal versorgt wird mit so Hülsen und Wurzelgemüse.
Cool.
Und Wurzelgemüse. Lecker. Und alles lokal natürlich, ne? Aber das heißt dann halt auch so Zuckerrüben bis März. Ne?
Na klar.
Vielleicht mal so Kartoffeln noch.
Sag mal, wie viele Einwohner hat denn Mainz?
Ja, 2000.
Wie viel?
220.000.
220.000,
glaube ich. Mhm. Und davon 40.000 Studenten. Tatsächlich.
Pfui. Ist ordentlich. Und 60.000 ZDF-Mitarbeiter.
Ja, genau. Und die andere Hälfte kommt aus Frankfurt. Das ist ein Kommen und Gehen hier.
Ja, schön. Schön, dass du da
aber ich,
dass du da bist. Und schön, dass du da bist. Schön, dass du dich da halbwegs wohlfühlst jetzt erstmal.
Ja, aber ist denn für euch, das, also jetzt fernab von Corona, mal einfach so eine Frage in die Runde, können wir mit Melden machen oder wie ihr wollt. Ihr wohnt ja alle schon relativ lang in Berlin auch, genau wie ich ja eigentlich auch dann. Ist das für euch eine Option, tatsächlich nochmal woanders hinzugehen? Oder ist es das jetzt in Berlin? Muss ich aussehen?
Irgendwann
keine
schon.
Ahnung, wer auch immer.
Irgendwann schon.
Irgendwann schon eine Option, dass du mal Berlin verlässt wieder.
Ja.
Denk schon. Wo geht's hin?
Jetzt, ich bin sogar irgendwie entgegen meistens Dings immer schon mal am Nachdenken, ob ich nicht irgendwie nochmal zurück in die Heimat ziehe oder sowas. Aber das sind dann auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht über die nächsten 10 Jahre, bitte.
Nach Lindo?
Finkenherd, bitteschön.
Achso, entschuldigt.
Ja, ist sowieso alles eins, scheißegal. Ja, keine Ahnung, aber auch irgendwie so eine kleinere Stadt, vielleicht auch eine Studentenstadt, vielleicht irgendwas mit einer irgendwie Musikszene, die halt nicht über 3 Millionen Menschen verteilt ist irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwas dichter besiedelt, nicht besiedelt ist, aber ja, dichter besiedelte Musikszene. Ist ja erst ein bisschen fragmentiert hier. Ja, irgendwie sowas in den Dreh. Aber kann ich mir vorstellen. Oder halt ne, direkt so Sachen wie Kanada, irgendwo ganz anders. Irgendwas Skandinavien, ja, finde ich auch schön.
Baby Steps, ne? Baby Steps.
Klar.
Ich habe durch die durch die Fernbeziehung nach Marburg dort gemerkt, dass ich, glaube ich, eigentlich für einen längerfristigen Lebensabschnitt so eine kleinere Stadt bevorzugen würde. Und zwar tatsächlich aus so ganz einfachen Gründen wie, ich muss nicht eine Stunde S-Bahn fahren, um in die Natur zu kommen.
Mhm.
Das klingt genau. Total banal, aber das ist eine Sache, die mir so unterbewusst da so aufgefallen ist, dass ich es total schätze, irgendwie 10 Minuten zu Fuß zu gehen und ich bin in einem Wald. Und ich kann hier vielleicht auch einen Park in der Nähe, aber es ist nicht das Gleiche. Also mir fällt immer mehr auf, wie wenig ich hier Leuten aus dem Weg gehen kann. Und auch wenn es immer nur wochenendweise ist, aber das hat mir so eine kleine Stadt total gezeigt, dass das, glaube ich, für mich mehr von Wert ist, als hier das ganze Halligalli um mich zu haben, was aber eben auch daran liegt, dass ich es gerade nicht. Also das ist jetzt vielleicht irgendwie, hat sich dadurch der Effekt natürlich auch noch verstärkt.
Ja. Ja, man muss auch sagen, also das ist jetzt alles hier, wo ich jetzt hier wohne, ist wirklich so ein bisschen auch am Stadtrand, bin aber trotzdem innerhalb von, ich glaube, 8 Minuten mit dem Bus im Zentrum, ne, weil das halt alles wirklich klein ist im Vergleich zu Berlin und es gibt halt nur ein Zentrum. Und wenn ich quasi mit der Tram in die andere Richtung fahre, dann geht's da halt raus auf den Lerchenberg zum ZDF. Und da gibt's dann halt noch so mal, also dann kommt dann irgendwie das Stadion, dann kommt so ein bisschen das Pendant zum Speckgürtel. Ne? Das Geile ist ja auch, dass die ganzen Tramstationen, die werden, glaube ich, da werden die Rechte gekauft, die Straßenbahnstationen. Da werden, glaube ich, die Rechte für den Namen werden vergeben an die Firmen. Also es gibt so eine Tramstation Edeka, Autohaus Müller. Und so. Das ist
Kapitalismus, abgefahren. Das kennt ihr nicht, ne? Es ist neu für euch.
Ja, es ist einfach sehr merkwürdig.
Sehr widerlich.
Aber da kann man Straßenbahn halt einen Namen kaufen.
Ja, ne? Das ist wahrscheinlich gar nicht so teuer. Also, vielleicht mal so 1024 Straße oder sowas.
Das wäre doch was. Ne?
Wenn wir alle zusammenlegen, irgendwie.
Dann haben wir es erreicht. Ja, dann haben wir es geschafft.
Dann haben wir es. Ja. Nee, aber tatsächlich ist es halt wirklich, auch der Lerchenberg ist halt relativ weit draußen und das ist halt wirklich auch so ein Berg. Und wenn man da so 17.30 Uhr einfach mal, also von der Arbeit dann oder 17.15 Uhr oder wie auch immer von der Arbeit zurückfährt, dann geht halt da genau die Sonne auf. Und du hast dann so quasi Frankfurt am Main ganz weit im Hintergrund und so den Taunus, das Taunusgebirge. Und ich hatte das tatsächlich nach all meinen Jahren in Berlin gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass ja auch ein Sonnenuntergang richtig schön sein kann. Also, was ich meine ist, Sonnenuntergang ist keine Sache, die du nur in Indonesien hast oder in Spanien oder in Italien, sondern auch tatsächlich da, wo du wohnst. Ne? Mhm. Und das war in Berlin, weiß nicht, wenn du da in die U8 steigst und dann in die S9, so wenn es schon dunkel ist, so, da gibt es dann halt keinen Sonnenuntergang, so richtig. Ne? Der ist nicht Teil des eigenen Lebens irgendwie.
Und was mir auch noch krass aufgefallen ist und was auch so ein Grund für mich ist, ich meine, ich bin jetzt nicht mega der sportliche Typ, aber diese kleinere Stadt und die Nähe zur Natur steigert in mir unglaublich die Motivation, mich zu bewegen. Was eine Option ist, irgendwie eine halbe Stunde zu laufen und ich habe aber damit fast die halbe Stadt durchquert, dann mache ich es auch viel mehr. Und wenn ich hier aber irgendwie abwäge zwischen den Arbeitsweg komplett mit der S-Bahn bestreiten oder mit Fahrrad fahren, aber da ist der Arbeitsweg dann wieder zu lang, um es nur mit Fahrrad zu fahren. Und Fahrradfahren ist in Berlin auch nicht angenehm. Weißt du, das sind alles so Faktoren, die auch tatsächlich in mir hier in Berlin die Motivation senken, rauszugehen und mich zu bewegen. Also irgendwie auch einfach das Ding als Sport zu sehen, ja, oder irgendwie, weiß ich nicht, halt spazieren zu gehen oder was weiß ich. Das ist halt hier ein Upturn einfach. Und es ist in Marburg so viel einfacher irgendwie, weil du halt, wie gesagt, keinen Stress hast, es mal eben so zu machen. Wenn du sagen willst, ich will jetzt eine Stunde durch den Wald gehen, dann geht es halt easy und es geht hier nicht. Und ich muss sagen, es fällt mir immer mehr auf, dass mich das nervt. Und deswegen glaube ich schon, so ein Umzug, also wie gesagt, für so einen längerfristigen Lebensabschnitt, so ein Umzug nochmal hier raus, ist für mich immer wahrscheinlicher, als es irgendwie noch vor 5 oder 10 Jahren war oder so, wo ich hier dachte, okay, geil, wichtig ist, dass der Club in der Nähe ist und dass der Späti offen hat und solche Sachen und ja.
Ich glaube auch, das ist jetzt natürlich gerade, hattest du ja gerade schon angesprochen, eben genau diese Phase, wo du quasi Berlin, also wo du dieses reduzierte Berlin hast, wo diese ganzen Sachen, die irgendwie die Wahrnehmung von der Stadt sonst so ein bisschen verzerren, halt komplett ausgeschaltet sind. Und jetzt hast du so Lebensqualität in Berlin unterm Brennglas. Man merkt halt, dass man halt dann einfach auch viele Sachen dann vielleicht auch ein bisschen mehr ignoriert. Ne? Ich finde das halt so faszinierend, wenn man sich halt mal überlegt, dass ja so wie wir da in Berlin leben und gelebt haben irgendwie, dass das ja natürlich nicht der Standard ist, der Deutsche in dem Sinne. Ne? Sondern das ist halt so dieses Großstadtleben. Aber die meisten Deutschen, würde ich jetzt mal behaupten, leben eben nicht in Berlin, Hamburg und Frankfurt und Köln und München, ne? Sondern halt irgendwo dazwischen. Wo das halt absolut normal ist, so zu leben letzten Endes.
Ja.
Aber es gibt halt, ich habe das Gefühl, es gibt halt viele Leute, die das auch immer dann sagen. Also dieses, Berlin muss ja nicht für immer sein. Ne? Oder erstmal Berlin und dann mal gucken.
Ja, das sind, also ich glaube, wir sind hier auch hart in der zugezogenen Bubble, muss man mal ehrlicherweise sagen.
Mhm.
Und die zugezogene Bubble, und wir sind, glaube ich, auch alle so ein bisschen eher Dorfkids als kommen jetzt nicht aus München. Ja, oder aus New York sind nach Berlin gezogen, sondern kommen halt irgendwo her. Und da ist es, glaube ich, nicht ungewöhnlich, dass es dann da irgendwie so Gedanken gibt, so, jetzt habe ich meine wilde Phase, wo ich jeden Abend ins Bett gekotzt habe, irgendwie hinter mir und darf ich jetzt gerade eh nicht mehr machen. Was passiert denn dann? So, ich glaube, das ist normal, ja, und für die Hörer, die es nicht wissen, ich bin ja tatsächlich gefühlt 1-2 Monate älter als ihr und kann definitiv davon sprechen, dass das in Kreisen, die vielleicht auch schon ein paar Jahre älter sind, wo auch die eine oder andere lebensentscheidende Veränderung passiert, schnell zum Thema wird. Und da wird schnell quasi Berlin zurückgelassen, weil genau aus dem Aspekt und diese Pandemie, wie genau du sagst, verstärkt es dann einfach das Heftigste. Ja, also für mich ist auch eine Frage, ich habe letztes Jahr einen Job angefangen, der bei mir im Kiez ist, ja, und ich kann irgendwie von meiner hippen Innenstadt-Kiez-Wohnung zu meinem hippen Innenstadt-Kiez-Arbeitgeber laufen oder mit dem Fahrrad fahren und fühle mich da super cool bei. Aber jetzt bin ich seit 6 Monaten in meiner Wohnung eingesperrt und frage mich dann schon, okay, warum genau zahle ich so viel Miete und bin hier? So, was ist jetzt... Ach so, weil da hinten das Berghain ist, in das ich nicht reingehen werde. Und da drüben gibt's irgendwie 15 Restaurants, die aktuell zu haben. Ich will damit nicht sagen, dass das der einzige Grund ist. Und ich will nämlich sagen, dass es das nicht wieder zurückkommt. Und das ist kein... Aber du stellst schon fest, so, ist irgendwie schon einen anderen Stellenwert. Und Dorfkinder, no offense zu uns allen, aber wir romantisieren halt auch dann die Heimat ganz gern mal schnell. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich merke das bei Freunden und Bekannten bei mir.
Geht so.
Eure Heimat ist auch schwer zu romantisieren, ich weiß.
Ja,
Ihr romantisiert halt meine Heimat.
Okay, ganz vorsichtig.
Weil Mainz ist im Grunde Würzburg. Mainz ist im Grunde Würzburg. Das sind halt Studentenstädte. Da gibt's halt Weinfeste und Wochenmärkte. Und Wald.
Ich fand das gerade ganz schön, also für mich war das Bild so, man romantisiert ja auch sehr gerne mal so deine Heimat und wir alle drei gleichzeitig.
Nein!
So. Zumal wir auch alle aus derselben Hut kommen.
Ja. Nee, aber...
Ich habe da vor kurzem gelesen, dass halt zum ersten Mal seit, ich glaube 1993 oder so, ist halt das Wachstum in Berlin negativ. Ne? Weil die ganzen Mittelständler quasi im Homeoffice sind und ziehen halt alle raus aus Berlin und ziehen halt quasi so ins Brandenburger Umland oder auf irgendwelche Vierkanthöfe, wenn die halt gutes Internet haben, ne? Weil du alles von da machen kannst mittlerweile.
Ja, es alles richtig und wie gesagt, ich glaube, schade, dass wir Louis nicht hier haben, als einziger echter Berliner, der uns mal verklickern könnte, wie sich das für ihn anfühlt, zu sagen, also ich glaube, für jemanden, der hier aufgewachsen ist, ist es viel weniger ein Thema. Ja gut, dann ziehe ich halt nach, was weiß ich, Steglitz oder nach Pankow ein bisschen weiter raus und da habe ich auch ein bisschen mehr meine Ruhe und ich verstehe euer Problem gerade nicht.
Aber man muss ja auf der anderen Seite auch sagen, dass jetzt die
dass jetzt der Eindruck, den Chris so schildert, den vielleicht ich auch schildere, ja irgendwie auch darum kommt, mal einen anderen Ort kennengelernt zu haben. Und gemerkt eben, dass das Leben aber woanders, also was ich damit sagen will, ist, dass Louis bestimmt eine andere Sichtweise hat. Aber wenn Louis jetzt irgendwie, was weiß ich, viermal im Jahr für eine Woche nach Weimar fährt und merkt, wie geil Weimar ist, dann auch sagen kann, ja, scheiß auf Berlin, so. Also auch als Urberliner.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, klar. 100%, 100%. Ja. Nee, also ich will das auch nicht relativieren, dass das Quatsch ist, was ihr sagt, ne? Also ich bin da voll bei euch. Ich kann das schon auch von nachvollziehen.
Weil ich würde jetzt auch mal Chris unterstellen, wenn jetzt die Geschichte andersrum gewesen wäre und es hätte einfach nur geheißen, okay, du gehst aus Berlin weg, wo willst du denn gerne hin? Dann hätte er vielleicht nicht zuerst Mainz gesagt. Weißt du, was ich meine? Hm. Aber jetzt ist es andersrum. Es war halt, du könntest nach Mainz gehen und jetzt ist er in Mainz und stellt fest, Moment mal, hier ist es auch schön und hier ist eigentlich auch alles, was ich zum Leben brauche.
Auf jeden
Fall. Plus eben vielleicht sogar andere Sachen, die ich vorher gar nicht, also wo ich vorher gar nicht gewusst habe, dass ich die vielleicht misse, so, weißt du, in meinem Alltag.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, aber ich meine, das ist natürlich, also meine ich ja vorhin schon, also dieses dieser Grundgedanke, so hey, vielleicht nicht für immer Berlin, einfach als Entscheidung gegen das, was Berlin auch ausmacht, was, ohne jetzt wirklich auch zu wissen, was jetzt die anderen Städte bieten. Also ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass das jetzt so eine extreme Studentenstadt hier ist. Aber wie jeder zum Beispiel aus Frankfurt-Oder weiß, sozusagen, also auch Paul und Dave und ich, wenn du eine Stadt hast, die zwar eine Uni hat, aber keine Studenten, sondern bewegt sich halt in der Stadt. Danke Berlin an der Stelle auch nochmal. Ne? Und das ist tatsächlich hier einfach ein bisschen anders, ohne dass ich das halt vorher nicht wusste. Aber in dem Fall war es ja wirklich so, ne? Da kam erst der Job und halt dieser Gedanke, okay, ich würde auch Berlin verlassen, in der Hoffnung, irgendwie was anderes zu oder was zu finden, was mir vielleicht momentan mehr gibt. Aber das Ding ist ja auch, dass das jetzt alles so im Kontext Corona passiert, ne? Ich meine, das sind ja alles mehr oder weniger zufällig. Ganz ehrlich, ich glaube, gäbe es Corona in der Form nicht, wäre ich womöglich auch jetzt gar nicht hier, ne? Dann wäre man halt nicht früher vom Reisen wiedergekommen und dann hätte sich dieser Job auch nicht ergeben in der Form, so deswegen kann man, das ist immer ein bisschen unsinnig zu reden, was wäre wenn, ne? Ich meine, nur ist es wie es ist. Gibt hier Bananen drüben, ne, und Tropenfrüchte.
Chillig.
Und Fasnacht.
Genieß es. Genieß die Freiheit. Genieß es, ja. Ja, da ist ja noch alles
Zeitverschiebung, möglich. Das wird auch schon richtig dunkel hier, das sieht man schon.
Ich merke schon, ja. Mach mal Licht an vielleicht bei dir. Ja. So, ich frage mich, ob wir einfach einen richtig fetten Teil machen, wo wir uns gute Sachen empfehlen.
Jetzt meinst du?
Ja. Müssen nicht alle gleichzeitig Ja sagen oder Nein sagen?
Es ist so ein bisschen die Frage, also ich habe noch Zeit, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Deswegen, wenn wir den fetten Teil mit Empfehlungen machen, Johannes, fang doch einfach an.
Das ist jetzt ein bisschen
Tja, jetzt, ne?
So funktioniert es nicht.
Da muss also, jetzt drauf klarkommen.
Als Moderator gibt mir diese Verantwortung ab.
Dann möchte ich gerne, dass wir beim nächsten Mal darüber reden, wie der perfekte Mord aussieht.
Und über Bettwäsche.
Ich würde auch gerne noch darüber reden. Ich weiß nicht, wie lange ihr noch Zeit habt, ne? Also es kann ja sein, dass es ein potenziell großes Thema wird.
Schieß mal los.
Ja,
ich kann ja mal kurz was sagen, ne? Also ich habe irgendwie vor einer, es ist schon eine Weile her, eine Dokumentation gesehen, wo es um die Verhöre des Mörders von dem Herrn Lüpp, der in Kassel vor seinem Haus da erschossen wurde.
Ja.
Und da gab es dann, die Verhöre wurden auch per Video aufgezeichnet und da ist dann was an die Öffentlichkeit gelangt, von, also jetzt nicht geleakt, sondern das wurde dann auch zur Verfügung gestellt. Und da wurde eine Doku draus gemacht und da wurde halt so ein bisschen diskutiert, was bewegt den Menschen, wie ist der so drauf und so. Und ich will das gar nicht bewerten. Der Aufhänger war für mich nur, dass ich mir die Frage gestellt habe, muss man ein intelligenter Mensch sein, um einen Mord zu begehen und damit durchzukommen? Oder ist es so schwer, einen Mord zu begehen und damit durchzukommen? Und das ist krass.
Also ich habe mal vor Ewigkeiten irgendwie auch so eine Doku gesehen, da ging es auch so um
okay, jetzt hast du eine Doku gesehen,
aber in, ich wollte schon sagen. Ja, aber, na, du meinst ja diese tödliche Hass, der Mordfall Walter Lübcke, ne? Diese Netflix-Doku?
Nee, ich weiß nicht mehr, welches war.
Weil die ist relativ neu und da geht es, glaube ich, auch darum, um den Mordfall letzten Endes. Ich habe die aber auch nicht gesehen. Genau, und das war dann, da haben die halt mit Profilern gesprochen in den USA, so, also Profiler, die so das ganze, also dieses kriminologische, diese kriminologische Fachrichtung Serientäter so ein bisschen mit aufgebaut haben. Gab es ja dann auch verschiedene Netflix-Serien und Dokus und was weiß ich nicht. Und der eine Protagonist meinte halt dann irgendwann bloß, technisch gesehen brauchst du, um unentdeckt zu bleiben als Serientäter, brauchst du einfach nur Geld für Benzin und ein Auto. Wenn du nämlich quasi durchs ganze Land reist und du bringst jemanden in Florida um und dann 2 Wochen später in Minnesota oder was weiß ich, dann ist das fast nicht möglich, quasi mit der amerikanischen Politik und mit der amerikanischen Justiz diese beiden Punkte miteinander zu verbinden. Hm. Ne? Sobald du halt kein Muster hast, letzten Endes kommst du halt komplett ungeschoren davon. Ne? Habe ich gehört in dem Film.
Ja, aber wenn... Also, aber dann, das ist ja wichtig, dass du dann auch kein Muster hast. Also, du musst ja dann wahrscheinlich an der einen Stelle jemanden mit einer Heckenschere den Hals durchschneiden und auf der anderen Seite, also woanders, jemanden in den Kopf schießen, so, weißt du?
Wahrscheinlich, aber ich meine, wenn es halt immer. Ja, das ist ein bisschen komisch, so darüber zu reden, ne? Als ob man das jetzt. Als ob man schon mehrfach drüber gedacht
hat. Ich nehme das auf.
Habe ich, ne? Nicht? Habe ich nicht? Ja, ja. es ist halt. Ne, das ist jetzt True Crime, das ist jetzt richtig en vogue. Wir sind jetzt
ein True Crime. Ich meine tatsächlich. Sehr, also es ging in dem Beispiel um die mentale Stärke, jemanden umzubringen. Also wie...
Das ist, glaube ich, ein anderer Aspekt.
Also, weil so wie es wirkt, hat er es getan und ist danach aber auch so ein bisschen daran kaputt gegangen. Mhm. Dann wohl auch erstmal zumindest ziemlich schnell alles gestanden und war so, ist auch, also du in den Videos, wie du zumindest alles, ist ja wirklich so daran zerbrochen und war so, oh mein Gott, was habe ich überhaupt gemacht, so, weißt du, und das meine ich eher damit. Also, und ist es eine Frage von Intelligenz oder ist es einfach nur eine Frage von mentaler Stärke, so im Sinne von, weiß ich nicht, ist jetzt jemand, der, also ein Psychopath, der eine psychische Störung hat, hat es ja offensichtlich einfacher, einen Mord zu begehen, weil er sich eben bestimmte Fragen nicht stellt oder bestimmte Empfindungen nicht darüber hat.
Also das schon richtig ist, dass du, also Mord wird ja relativ häufig aufgedeckt. Ja, ist eine relativ hohe Aufklärungsquote. Es liegt aber, glaube ich, auch in der Natur der Dinge, dass Leute dann halt auch oft, das sind dann irgendwie, wie heißt das schon, Beziehungstaten oder irgendwie so aus Leidenschaft oder so, wie das immer so schön heißt. Ja. Und dadurch ist es immer relativ schnell zu erkennen, welches Umfeld und wer da was gemacht hat, ja. Wenn du also quasi wenn du so rangehst und sagst, ich habe jetzt Bock, jemanden umzubringen, irgendjemanden, und ich will dabei nicht erwischt werden, weil erwischt werden ist scheiße, dann kannst du das, glaube ich, schon angehen, aber dann bist du genau bei dem Punkt, den du sagst, wie stark ist deine mentale Kraft, damit umzugehen? Ja, also das überhaupt hinzukriegen, zu sagen, ich will das machen und ich brauche das jetzt. Wenn du das mal außen vor lässt, also wenn du sagst, okay, du bist an dem Punkt, dass du das, dann ist es, glaube ich, also Intellekt. Ich glaube, einen gewissen Intellekt brauchst du schon. Also du musst dich schon damit beschäftigen, aber es ist nicht so, dass du dafür ein Genie sein musst, genauso wie Chris es meint. Also ich glaube, da ist schon was möglich, aber ich glaube auch, dass es eine krasse, ich glaube sogar, dass der Intellekt vielleicht sogar teilweise gerade bei der mentalen Stärke eventuell sogar dir im Weg stehen könnte. Ja, dass du quasi das dann zu sehr erfasst, was du da eigentlich gar getan hast. Und vielleicht dann eher damit Trouble hast. Aber ich glaube, dass es nicht unbedingt von Intellekt abhängt.
Hm. Ja, vermutlich von der Motivation, ne? Ich meine, also es ist ja ein Unterschied, es ist ja schon ein Unterschied, wenn ich jetzt im Alltag, keine Ahnung, das klingt jetzt drastischer, als ich es meine, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Es ist ja ein Unterschied, wenn ich im Alltag irgendwie einen kurzen Mordgedanken hätte und so, ey, du Wichser, ich würde dich gerade gern umbringen, so, weißt du, weil mir jemand beim Autofahren die Spur geschnitten hat oder so. Und du machst es wirklich, weil du, also, weißt du, das ist ja so eine kurze Irrationalität, die eigentlich bloß hilft, deinen Frust und deinen Stress zu kanalisieren, als jetzt wirklich den Entschluss zu fassen und zu sagen, es gibt jetzt keinen anderen Weg mehr, meine Situation oder meine Motivation zu befriedigen, als wirklich jemanden umzubringen. Mhm. Und das ist auch das, was ich meine. Ich meine gar nicht so sehr so einen Serienkiller, der irgendwie loszieht und das aus so einem, weiß ich nicht, jetzt vielleicht Trieb heraus macht, aber so random irgendjemanden umbringt, als wenn ich wirklich die Motivation habe, gezielt auf eine Person hinzuarbeiten, wie es in diesem Anschlag ja war. Weil der Typ ja gesagt hat, okay, der repräsentiert irgendwas für mich, dieser Politiker, wofür ich nicht stehe. Oder wo ich will nicht, dass er das repräsentiert, was ich eigentlich empfinde. Und deswegen bringe ich den jetzt um. So, weißt du, das ist ja schon ein Unterschied irgendwie.
Auf jeden Fall.
Da habe ich mich halt gefragt, was muss in einer Motivation schieflaufen, als dass ich einen Politiker im Fernsehen sehe und sage, das geht mir so gegen den Strich, ja, oder die Entscheidung, die passt mir so sehr nicht, dass ich jetzt losziehe und mein einziger Ausweg ist, ich schieße. Also das ist ja auch so eine generelle Frage, so, ja, warum hat jemand Kennedy erschossen oder so?
Da ist eine ganz andere Geschichte. Wer hat Kennedy erschossen?
Ja, genau, deswegen meine ich, lass das nicht nehmen, aber ihr wisst, was ich meine, so. Also warum, es ist ja eine Sache zu Hause sitzen und zu sagen, ja, passt mir das nicht, aber ich gehe nicht los und erschieße die, so, ja, also.
Was ich immer so gehört habe, ist, oder das halt so eine richtig gute Methodik ist letzten Endes, um Leute scharf zu machen, wenn du so willst, ne? Oder wie das halt funktioniert, ist quasi so eine Bedrohungssituation aufzubauen, im Sinne quasi des Erstschlags. Ne? So, das war ja auch so eine Sache, die auch in der NS-Zeit irgendwie viel gemacht wurde, quasi um die Bevölkerung oder die Leute, die da irgendwie teilgenommen haben, so auf die Seite zu ziehen, zu sagen, hey, die planen was. Mhm. Die wollen letzten Endes uns ans Leder und das, was wir machen, ist, wir schützen uns. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist halt eine Sache, die du oft bei Leuten hast, die dann, weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt mit John Lennon ist. Ich glaube, John Lennon ist per se jetzt nicht so gefährlich gewesen, als dass man da jetzt den Erstschlag wagen müsste. Aber ich glaube, viele Leute spinnen sich da ein bisschen was zurecht, dass sie jetzt quasi dass es quasi keine andere Option gibt, außer diese Person umzubringen.
Ne? Mhm, aber das ist ja ein interessanter Punkt. Also du würdest ja sagen, und ich stimme dir zu, dass schon ein irrationaler Teil eine Rolle spielt. Also, dass nicht eine rationale Motivation so groß werden kann, als dass ich losgehe und jemanden umbringe, sondern dass auch immer da muss was Irrationales passieren, etwas, was nicht gesund ist, ja. Weil John Lennon ist ja auch, der Typ, der John Lennon umgebracht hat, war ja auch nicht ganz.
Nee, der war nicht ganz auf der Höhe.
Oder nicht?
Aber ich habe dir doch neulich diesen wundervollen, wir lassen uns nicht darüber in Detail sprechen, aber diesen wundervollen Artikel oder Reportage über QAnon geschickt. Mhm. Und wo auch ein Beispiel war, dieser Großvater, Familienvater, der so in dieser Thematik irgendwie untergegangen ist, dass er tatsächlich dachte, dass in dieser Pizzeria ein Kinderporno-Ring versteckt ist und irgendwann nicht mehr das über die Kante bekommen hat, das kann ja wohl nicht wahr sein, ich muss die jetzt da retten. Ja, und auch im Nachhinein quasi extrem darunter gelitten hat und verstanden hat, dass das Quatsch war und das einfach von sich selbst überrascht, geschockt war, aber in dem Moment dachte er, da ist jetzt Gefahr im Verzug. Und ich muss da jetzt was machen. Ich muss jetzt hinfahren und muss die da rausholen, weil sonst geht's ja nicht weiter. Und das ist ja genau das. Also er hat quasi, in seinem Weltbild dachte, da geht was schief. Ich muss jetzt handeln, sonst ja.
Aber findest du, das ist nicht genau die Frage? Also denn weißt du, da ist so ein Quäntchen, was dann sagt, okay, der war dann kurze Zeit irgendwie ein Spinner, aber so wie die Person eigentlich vorher und nachher beschrieben wird, schien es ja ein recht aufrichtiger, normaler Mensch zu sein, ja? Also der hat ja dann auch Reflexion danach betrieben und gesagt, okay, da war irgendwas nicht in Ordnung mit mir, so, ja? Also denn, das meine ich ja. Da ist ja ein ungesunder Teil irgendwie.
Aber ich glaube, es ist einfach auch ein bisschen, also ich glaube, es wird richtig schwer, das zu generalisieren letzten Endes, ne? Weil halt so diese Beweggründe und die Motivation für Mord, das kann halt so unterschiedlich sein letzten Endes. Dass es da fast schon, finde ich, schwierig ist zu sagen, irgendwie, da ist schon was nicht in Ordnung, wenn du jemanden umbringst. Ne?
Ist halt wahrscheinlich auch was krass einfach, ne?
Nochmal?
Ja. Ist wahrscheinlich auch was krass Emotionales.
Ja. Ich glaube, also ist das ja, also ich meine, das ist ja auch immer so bei irgendwelchen Vietnam-Dokus oder so oder bei so Vietnam-Sachen, wo dann relativ schnell den Leuten auch eingebaut wird oder wo dann halt die GIs von vornherein schon letzten Endes die Vietcong quasi entmenschlichen, ne? Und dann sind das halt irgendwie die vietnamesischen Ratten oder was weiß ich nicht und andersrum ja genauso. Einfach um nicht damit mental umgehen zu müssen, dass du halt Menschen umbringst, ne? Ja, sondern dass du halt einfach immer, dass du halt Tiere abschlachtest oder was weiß ich nicht. Ich glaube, das ist sehr schwierige mentale Arbeit, das wirklich zu verarbeiten, wenn du es überhaupt jemals hinkriegst. Mhm. Also möchte ich tatsächlich nicht in so einer Rolle stecken. Ne? Auch jemanden aus Versehen irgendwie umzubringen. Also du schubst jemanden in so einem Streit und dann stolpert er und knallt irgendwie mit dem Hinterkopf auf den Bürgersteig.
Wobei, dann kommen wir aber ein bisschen weg von der Definition von Mord. Ne? Also,
ja, klar. Ich dachte jetzt ja so die Schuldfrage.
Was ja, richtig, richtig. Wir können festhalten, wir können es nicht abschließen aktuell. Aber wir bleiben dran. Liebe Hörer, wir bleiben dran.
Heißt das, wir haben Hausaufgaben
zum nächsten Mal? Ja, genau. Yeah. Hausaufgaben zum nächsten Mal. Und dann kommen wir mit mehr Antworten, was es braucht, um Mörder zu werden. Falls ihr euch das fragt. Wenn es euch nicht fragt, dann solltet ihr euch das mal fragen.
Die OG-Mörder-Podcast. Like, how to be a murderer.
Ja. How to be a Murderer in 125 Folgen. 126, um genau
zu sein. Auch Killer.
Dann würde ich sagen, kommen wir zum gemütlichen Teil der ganzen Veranstaltung hier. Wir wollen hier Leuten noch ein bisschen was mitgeben, was sie jetzt hier nur so machen können, eingesperrt zu Hause. Und ich würde sagen, Chriso, hast du irgendwas, was du in den letzten Tagen in deiner Wohnung auf deiner Matratze mit deinem neu festgeschraubten Flatscreen-TV konsumiert hast, was du unbedingt empfehlen musst?
Ja und nein.
Sehr gut.
Ich habe einfach so aus dieser Lockdown-Laune heraus habe ich nochmal die zweite Staffel von Fleabag gesehen.
Sehr gut.
Die ich tatsächlich jedem ans Herz legen möchte und will und muss fast schon.
Nicht
ich
glaub, beide, nicht, Staffeln, beide schon Staffeln, richtig?
Beide Staffeln, genau. Und es gibt im Internet und auch beim britischen Amazon Prime gibt es tatsächlich auch das Theaterstück von ihr, was sozusagen die Basis ist. Und das sind halt eins zu eins die gleichen Dialoge, aber sie spielt das halt vor irgendwie 40 Leuten, spielt sie halt diese ganzen Szenen und sitzt halt eigentlich die ganze Zeit nur so auf so einem Stuhl. Und das ist, also ich hatte es jetzt gesehen und das hat fast noch mehr emotionale Einschlagkraft als die Serie selbst, weil sie es halt sehr gut schafft. Also Phoebe Waller-Bridge, wie sie heißt, diese britische Autorin, die quasi sich selbst, oder nicht sich selbst spielt, aber diesen namenlosen Charakter Fleabag spielt und dann diese Person, wie sie versucht, sich durchs Leben zu navigieren letzten Endes. Ne? Trotz aller Widrigkeiten.
Ja. Definitiv eine Empfehlung 2020 für mich. Ich glaube 2020, ich habe es geschaut. Ja. Ich weiß nicht, wie lange das Jahr schon alt ist. Genau. Fleabag kann man auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall. 2020 geht schon ein bisschen, ne?
Ja. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite tatsächlich so ein bisschen, also da bin ich auch der Letzte vom Schützenfest irgendwie wieder hier, aber Podcast-mäßig habe ich sehr, sehr viel gemischtes Hack gehört, nachdem ich viel von vielen Leuten gehört habe. Und entgegen meiner ersten Erwartung fand ich es gar nicht so schlecht. Und das ist, glaube ich, ein bisschen wie unser Podcast in dem Sinne, dass man sich den einfach so nebenbei mal anhören kann. Und da gibt es dann immer, gibt es Witzige und auch so ein paar Fun Facts. Das kann man schon mal machen. Ich würde nur dringend davon abraten, alle Folgen am Stück zu hören.
Das weil klingt nach einer schrecklichen Idee. Klingt auch bei uns nach einer schrecklichen Idee.
Ja, sicherlich auch, ne? So 125 Folgen in einer Woche, Halleluja.
Macht es nicht.
Kann man dann vielleicht analysieren, wer von uns eher der Mörder wäre.
Ah.
Ja. Genau, ich glaube, das war's. Ach ja, genau, und Leute, ZDF-Mediathek, ne? Das ist die Mediathek, wo man hin muss, wenn man jung, cool, hip und smart ist.
Gute Empfehlung. So,
das, okay. Ja, danke schön. So, ja, von mir zurück ins Studio, aus dem Studio Mainz.
Ciao, ciao. Oh, zurück ins Hauptstadtstudio.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, Tatsache, ne? Stimmt. Ja.
So sieht's nämlich aus.
Mats ab.
Und Paul, ich guck mal zu dir rüber. Das stimmt nicht
das für alle. Nicht, die schaut nicht hin, Chris. Das ist,
du schaust
nicht.
Zu mir rüber. Das ist
bei mir guckst du zu mir gerade.
Geht gar nicht.
Tatsächlich, auf meinem Bildschirm hat es geklappt. Deswegen finde ich es eigentlich richtig süß.
Okay, gut.
Okay, also Paul, was guckst du denn gerade? Oder was hörst du gerade?
Ich habe aufgrund der Spanne, die wir jetzt irgendwie nichts rausgesendet haben, empfehle ich zwei Alben. Die sind schon auch vielleicht ein bisschen älter, aber mache ich ja jetzt einfach trotzdem. Nämlich zum einen 10 Jahre Abfuck von Zugezogen Maskulin, was vermutlich für mich so ein bisschen das Album des Jahres wird. Mm. Die, ich weiß nicht, mit jedem Album, was sie gemacht haben, habe ich mich irgendwie mehr verliebt und auch das ist wieder großartig. Und von UFO 361 Nur für dich, das ist ganz schön, ein ganz schönes Emo-Album, aber irgendwie richtig schön und ich höre das öffentlich auch. Und als drittes empfehle ich Bettwäsche zusammenlegen.
Das ist eine gute Aussage.
Bettwäsche zusammenlegen bedient nämlich die komplette Emotion. Also ich habe gemerkt, wenn du hast so die Bettwäsche von der Decke und dem Kissen, nimmst du so aus der Waschmaschine oder die ist getrocknet und dann riecht die gut und es fühlt sich schön an und man kann die sehr sauber und ordentlich zusammenlegen, weil es halt schön sind, man kann die schön falten, das macht Spaß. Seite hast du im Gegensatz dazu ein Spannbettlaken. Weil trocken und dann weiß man gar nicht, was man damit machen soll. Und ich knülle es dann einfach immer zu so einem Knäuel und dann kommt es in die Schublade.
Ich fange immer so an. Also ich fange immer so an, so jetzt versuche ich das so und dann so.
Ja,
und dann,
aber
so halfway through ist dann so.
Es führt halt irgendwo hin. Geworden. Und für so jemanden wie mich, der dann auch so leichte Verhaltensstörung hat, was so Muster und Ordnung angeht, das triggert einfach meine OCD, denn am Ende festzustellen und stopfe es einfach weg. Und daneben liegt der schön zusammengelegte Haufen Bettwäsche.
Aber deswegen du bist quasi Typ nicht Spannbettlaken, sondern normales
Bettlaken? Nee, normales Bettlaken, da hast du nämlich das Problem, du machst es über die Matratze und dann dauert es ungefähr 2 Stunden und es ist scheiße. Deswegen schon Spannbettlaken, weil da ist halt Spannung drauf und du hast ja nicht am Morgen so eine Faltenwulst im Rücken, weißt du, die dir so einfach so eine rausschiebt, sondern es ist halt immer gespannt und sieht irgendwie relativ vernünftig
aus. Und so ein Abdruck im Gesicht, wie so eine Degennadel.
So hier genau, genau. Wie aus so einer Burschenschaft einfach.
Ja, ja. Nee, das war jetzt mal eine Frage gewesen, ob du quasi die das Ansprechen der 5 Sinne beim Zusammenverhalten, ob es dir das wert ist, tatsächlich also mit einem Scheißlaken zu schlafen.
Ja, nee, also Liegekomfort ist größer als der Faltkomfort.
Verständlich.
Darf ich noch eine? Ich hab tatsächlich eine Geschichte, die richtig gut passt.
Mach mal.
Also wie jeder habe ich ja auch eine richtig gute Lakengeschichte. Und zwar bin ich ja jetzt, haben wir ja schon mal etabliert oder vielleicht schon mal gehört, ich bin jetzt hier in Mainz und bin jetzt hier runtergezogen und habe nicht viel mitgebracht. Das heißt auch keine Bettwäsche. Und weil ich jetzt auch in Corona-Zeiten ein bisschen weniger bestellen wollte, dachte ich mir, gehst du doch einfach mal zu Galeria Kaufhof und holst dir einfach so ein Spannbettlaken.
Sehr gut.
Ja? Weil ich bin ja auch so Typ Spannbettlaken, ganz klar. Und stehe dann halt da und gucke auf Spannbettlaken, ne? Wo die Farbe passt irgendwie. Dann gehe ich so zur Kasse und ich habe irgendwie dann noch eine Teetasse geholt oder so. Und dann meinte sie so, 89 Euro. Teure Tasse. Und dann habe ich erst realisiert, dass tatsächlich das Bettlaken 70 Euro kostet. Und ich, das war mir dann aber auch zu doof, in dem Moment zu sagen, nee, halt, stopp, zahle ich nicht. Weil auch so 5 Leute hinter mir waren. Das heißt, ich habe es halt gekauft.
Ich kann mir das leisten.
Nee, ja, nicht mal, das ist es ja. Ich habe es mir gekauft. Ja, und ich hab das dann halt gekauft und dann bin ich halt rausgegangen aus dem Galeria-Kauf und dachte so, was mache ich denn jetzt? Also es gibt jetzt mehrere Optionen. Entweder ich gehe jetzt rein wie ein geprügelter Hund und sag der, nee, das war mir doch nichts. Oder ich warte eine Woche, bis sie mich vergessen haben und mach's dann. Oder ich ziehe mir den Schuh an und schlafe jetzt auf einem 70-Euro-Laken.
Oder eBay-Kleinanzeigen.
Letzten Endes bin ich dann für das Doppelte verkauft. Trading. Laken-Trading. Naja, auf jeden Fall bin ich da wieder reingegangen, aber dann, weil ich dachte, ja, das kann ich jetzt eigentlich mal, ich kann jetzt nicht nochmal zurück in die Stadt fahren in der Woche, um da meinen Laken wieder zurückzugeben. Und daraufhin bin ich dann aber nicht zu der Kasse, sondern zum Service Point im Keller gegangen. Also auch jetzt mal so ein Lifehack hier, ne? Mhm. Wenn ihr Sachen kauft und zu feige seid, die direkt zurückzugeben, einfach zum Service Point.
Volle gute Hätte.
Und da habe ich dir gesagt, so, nee, das ist nicht meine Farbe. Ich finde die Farbe doch nicht so schön, wie ich zuerst dachte.
Ich kann mir das leisten, aber das ist es mir nicht.
Und dann, ja, wollen sie sich ein anderes aussuchen. Ach nee, nee, ist schon okay, passt schon so. Naja, auf jeden Fall, das war mein kleines Abend, mein Lakenabenteuer.
Aber hatte das wenigstens spezielle wasserabweisende Eigenschaften oder sowas?
Ich weiß es nicht. Also vielleicht haben die das auf der ISS oder so. So Weltraumtechnologie. oder so ägyptische Baumwolle, das gibt's ja auch. Ne? Man kann so für so Textilien kann man schon viel, viel Kohle lassen.
Geht schon.
Aber ich habe bisher nie mehr 20 Euro für einen Laken ausgegeben, glaube ich. Also ich meine, wie oft kauft man Laken, ne, in seinem Leben? Nicht allzu häufig, glaube ich.
Das wohl war, ja.
Wie viele Laken habt ihr? Das ist jetzt mal meine Frage an euch in die Runde.
Vier. Drei oder vier?
Sowas in der. Fünf vielleicht?
Ich habe drei, glaube ich.
Ja, sowas in der Schiene. Ich habe neulich welche aussortiert tatsächlich. Und neulich Bettwäsche aussortiert.
Aber Team wegschmeißen oder Team recyceln?
Team in eine Tüte packen und vor die Tür stellen und vergessen, dass man es wegräumen muss. Hm. Ich kann es Kiso schicken. Soll ich es dir schicken? Brauchst du was? Um ja, Gottes Willen.
Ich arbeite da ganz eng mit Bettlaken ohne Grenzen zusammen.
Ich mach dir so ein Bettlakenpaket, schicke dir.
Aber packt ihr das nicht? Also ich packe generell alle Textilien, wo ich der Meinung bin, die sind noch gut und die kann man noch nutzen. Oder Kleidung packe ich halt alles so in die Caritas-Tonne. Ja. Also in so eine Art Kleidersammlung.
Wenn es eine Caritas-Tonne ist, dann ja.
Also wohl wissen, dass die Hälfte davon in Second-Hand-Shops landet, ne?
Aber, genau. Ja.
Ich meine, also so ein Bettlaken kann man ja, weiß es ich, da kann man ja auch einen Putzlappen draus schneiden oder so. Weißt du, das ist halt eine Menge Stoff, den man nicht mehr braucht. Und dann, weiß ich nicht. Ich habe neulich, die Mitbewohnerin von meiner Freundin hat neulich aus einem alten Putzlappen ein Wal-Plüschtier genäht. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Mhm. Deswegen habe ich vor, auf sowas mehr zu achten.
Per Hand oder mit einer Nähmaschine? Mit was?
Also die mit der Maschine. Die hatte dann so ein Muster aus dem Internet oder von einer Freundin oder so, also so ein Wahlmuster von, was weiß ich, so 10 Stoffteile oder so. Und die hat sie sich dann zurechtgeschnitten und dann mit so Watte ausgestopft und das zu einem Wal zusammengenäht. Und das hat mich, ich war unglaublich beeindruckt.
Ich können wir alle zusammen mal so einen Nähmaschinenkurs machen oder sowas.
Gerne.
Ich find das ja auch nicht verkehrt, wenn man sowas kann letzten Endes.
Ja.
Auch so, um so Vorhänge umzunähen und solche Sachen, ne? Das ist dann.
Oder Bettlaken.
Ein bisschen Quatsch dafür. Oder Bettlaken, ja. Oder so ein weißes Laken mit so einer Kapuze für die nächste Versammlung oder sowas.
Hallo.
Unglaublich.
Na, Spaß.
Dave, was hast du so zu als Empfehlungen in der Hand?
Ich empfehle, Bettwäsche nicht zu falten, sondern die gebrauchte Bettwäsche in einen dafür vorgesehenen Behälter zu packen und die gewaschene, getrocknete Bettwäsche direkt aufzuziehen, weil das am geilsten
ist. Also im fliegenden Wechsel quasi.
Gewaschen. Hm. Genau, fliegender Wechsel. Das empfehle ich zum einen. Und musikalisch, ich bin Band verfallen mit dem Namen Nihiloxica.
Nihil?
Nihiloxica.
Das ist schon wieder Ägypter-Metal.
Mit C. Moment, ich muss kurz klarkommen.
Pyramidenchor.
Naja, pass auf, es ist ein Kollaborationsprojekt zwischen so zwei Electronic-Producern aus UK und einem Percussion-Ensemble aus Uganda. Und die machen so
Weltmusik.
Es hat so düster Club-Atmosphäre, also es ist dann quasi wirklich so Percussion, ein Drumset und Synthesizer und das, ja, Paul?
Zweite Parks and Recreation-Referenz, das klang so ein bisschen wie dieser Kulturradiosender bei Parks and Rec, wo die auch immer diese absurden Band-Kombination von
ja, Lesbian, nur Jazz, da funktioniert's. Bei der Band funktioniert's tatsächlich.
Okay.
wie gesagt, es ist halt schon teilweise so düster Club-Atmosphäre, ist schon so ein bisschen Underground-mäßig, aber so meditativ in seiner Monotonität, sag ich mal. Also es sind halt die krassen Rhythmen und halt auch mal verschiedene Timings gegeneinander gespielt und dann hat die Synthesizer dazu dicke Bässe. Es ist, ja, es ist was ich so noch nicht gehört habe und ich pump das seit Wochen durch. Irgendwie die gesamte Diskografie eigentlich, alles, was ich da finden konnte, auf Spotify und oder Bandcamp und so weiter. Ja, ist ein großartiges Projekt. Ist vor allem das Full-Length-Album, es ist nicht unanstrengend, aber in einem positiven Sinn, also für mich. Weiß ich nicht. Okay. Vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ja. Und ich bin auch absolut kein Clubgänger und sowas, aber dass sie zu Hause hören, irgendwie auch mal ein bisschen lauter machen und dazu abweiben, kann man machen.
Okay. Kann man schon machen.
Ja, und ansonsten geht bei mir tatsächlich nicht so viel. Ich habe auch gemerkt, seit geraumer Zeit und vor allem jetzt auch mit irgendwie Lockdown, Corona, was jetzt so Serien und Filme, ich ziehe mir aktuell kaum was rein, was irgendwie zusammenhängende Narrative oder große Storystränge hat. Es sind viel so Livestreams, irgendwie Musikkram, Spielekram, irgendwie Musikproducer, solche Sachen. Mm. Podcasts, auch nur so leichtes Zeug hier und da mal halt der Giant Bomb-Kram oder Conan O'Brien und so weiter. Alles irgendwie leichte Kost kommen mir gerade irgendwie lieber.
Verständlich.
Als irgendwie so große, dramatische Dinge.
Verständlich. Diese gemütlich. Was, The Wire hast du geschaut wieder?
Ich will demnächst nochmal The Wire gucken. Oh, so weh, oh, sechsten Mal mittlerweile oder so.
Ja, ja. Also auch leichte Kosten.
Ja, da kenne ich ja schon, da weiß ich ja schon, was passiert. Und es ist auch genau, immer so ein schöner Mal. Spiegel zur aktuellen Welt, wie viel sich davon wiederholt und was die Parallelen sind und so weiter.
Ach so. Ja. Was früher noch alles in Ordnung war, dachte ich. Aber ja.
Alles wird in Ordnung, definitiv.
Aber geht das euch auch so? Also wenn ihr dann mal einen Film guckt, dass tatsächlich dieses, also das Körperkontakt so als Konzept ein bisschen merkwürdig ist?
Auf jeden Fall.
Also wenn Leute sich umarmen oder
100%.
Küssen, ja, oder ja, ja. Pornhub. Ne?
Genau, da ist es immer am schlimmsten. Ja. Wenn die keine Masken tragen. Okay, dann bringe ich es nach Hause, würde ich sagen. Ja, mit zwei Top-Empfehlungen, direkt aus meinem Rechteck. Musikalisch habe ich kurz überlegt, aber ich glaube, das ist eine gute Empfehlung. Die Band heißt Aua, A-U-A. Bin ich drüber gestoßen, ist ein Release des Berliner Labels Crazy Sane Records. Szene-Fans sind, ist das natürlich ein Begriff. Das ist unter anderem das Label, das auch die Papst Releases, die ersten zumindest, rausgebracht hat. Und die machen so Lo-Fi Krautrock-Mucke mit so, sie nennen das glaube ich selbst so Carpenter-esque Soundtrack-Vibes, ja, also es ist alles sehr stimmungsvoll und auch gern düster, aber jetzt nicht irgendwie krachig und gemein oder so. Die Platte heißt I Don't Want It Darker, hat ein geiles so ein bisschen, weiß nicht, so Pulp, 70er Jahre Pulp Ästhetik, Science-Fiction Artwork, gefällt mir sehr gut. Das ist eine gute Platte, gutes Album, ja, wie man so schön sagt heutzutage. Und die zweite Empfehlung ist eine Serie. Bin auch hier in diesem Haushalt so ein bisschen am Struggling gewesen. Was ist denn jetzt die Serie, die man sich so reinfahren kann? Und da ist irgendwie zwischen Bares für Rares bleibt nicht so viel Platz für Sachen mit Gehalt. Und dann hatten wir so ein bisschen Bock auf, also das ist übrigens, das kommt so gleich, da haben wir so ein bisschen Bock auf so ein bisschen Crime und ein bisschen Drama, aber nicht irgendwie, gibt ja auch viel so Grusel, brutal, eklig, schnell mal, und da hatten wir nicht so Bock drauf. Und die Serie, die wir da empfohlen bekommen haben von jemandem und uns dann auch die erste Staffel schon reingefahren haben, heißt Broadchurch, britische Serie, Crime. So ziemlich jeder Schauspieler, der da drin vorkommt, habt ihr schon mal entweder bei Game of Thrones oder bei The Crown gesehen oder bei Fleabag, weil sie auch mitspielt, zumindest in der zweiten Staffel. Also es ist ein gutes Ensemble, wie man so schön sagt. Mordfall in einem kleinen Küstenort und die Intrigen werden aufgedeckt. Also jetzt nicht die die krasseste, die krassesten Plot-Twists, aber ist schon gut. Kann man durchaus machen. Ich bin in der zweiten Staffel angekommen, es gibt 3 insgesamt. Das kann ich empfehlen. Broadchurch. Die Queen spielt, also die Schauspielerin, die jetzt in der aktuellen Staffel von The Crown die Queen spielt, die spielt da quasi Ermittlerin, was ein bisschen weird ist, weil quasi das in meinem Kopf dann ist, als würde die Queen einen Fall ermitteln. Ist aber auch gerne was ich sehen würde. Ich würde gerne so ein Fanfiction True Crime, wo die Queen einen Mord aufdeckt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das sind meine beiden Empfehlungen und zum Schluss auf jeden Fall noch eine Bitte an Chriso. Ja, jetzt wo du an der Quelle bist, ja, ich will ein Autogramm von Horst Lichter, ist klar.
Die drehen das tatsächlich gar nicht in Mainz, sondern in Köln
viel. Ja, ja, ich weiß.
Ich habe das alles schon recherchiert und habe auch viel geguckt.
Du musst mal gucken, also wie ich will rausfinden, entweder wie kann ich da meinen Scheiß verkaufen, das ist mein Lebensziel, ja, da einmal als...
Kann ich da anmelden? Ich habe geguckt, ich kann dich, technisch gesehen könnte ich dich wirklich mal anmelden.
Ja, siehst du? Oder als Statist.
Aber das ist die andere Möglichkeit. Aber du kannst dich auch selber anmelden.
Ich weiß. Ja. Aber ich habe gehofft, es gibt ja auch, da haben die so einen kurzen Beitrag gemacht über, oh, das war glaube ich ein Artikel, dass quasi kurze Bares für Rares, ja, wenn die dann ihre Händler und also wenn dann diese Experten das dann checken, ja, was da jetzt mitgebracht wird an Zeug, dann gibt's im Hintergrund immer Leute, die quasi auch so Schlange stehen, um ihre Sachen gecheckt zu bekommen. Und das ist wohl tatsächlich eine der wenigen Sachen, die fake sind. Weil die Leute sind vorher angemeldet und es ist quasi klar, der kommt jetzt mit einem Ring, ja, oder mit einem Gemälde. Und es ist auch quasi diesen angenommen. Und die anderen im Hintergrund sind Statisten, die quasi teilweise entweder eigene Sachen mitbringen oder Sachen einfach in die Hand gedrückt bekommen, ja. Also bekommst du dann einfach so Statist, bekommst dann so ein Gemälde in die Hand gedrückt und stehst dann im Hintergrund, hast du so ein Fake Atmo-Bewertung. Das wäre meine zweite Möglichkeit. Also entweder Statist Chriso oder halt direkt Verkäufer. Ich habe auch ein paar Sachen. Also ich habe hier auch irgendwie...
Hast du auch was du...
Marilyn Manson Poster. Habe ich ein Marilyn Manson Poster oder vielleicht hier so eine alte Lampe, die ich mal über Clients angekauft habe. Sowas wird sich schon finden lassen.
Also es gibt tatsächlich so eine, ich glaube, ich habe 3 oder 4 Folgen jetzt gesehen. Es hat richtig gutes, auch so Weinfernsehen. Also so gemütliches Weinfernsehen.
Schoppefernsehen.
Und niemandem. Schoppefernsehen, ja. Genau, ja.
Teleshopping.
Hallo.
Ja.
Ach komm.
Hallo, komm.
Das funktioniert nicht. Im Video seid ihr.
Du funktionierst nicht.
und das gibt's dann irgendwie einfach mal aus Interesse, so was ist so das Teuerste, was jemals verkauft wurde. Und eine Sache ist dann halt irgendwie so ein katholisches Kreuz aus dem 17. Jahrhundert. Und das wurde halt irgendwie so vom Papst gesegnet und was weiß ich nicht. Und das war dann halt so 60.000 oder 70.000 Euro und die Frau ist dann halt so an Wolken gefallen. Das gibt es dann auch bei YouTube. Geil. Und in diesem Kreuz aus Gold und weiß ich nicht,
war noch ein Zahn von
dir. Einhorn-Hohenhaut. Nee, aber Holzsplitter. Ne? Und dann ist dieser Experte, ja, klar, neben Horst Lichter, also so, ja, das ist hier so ein Reliquien-Ding. Und diese 3 Splitter, die wir hier sehen, das ist das echte Kreuz von Jesus. Und dann so, hä? Wirklich? Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Aber so Reliquien haben sie schon mal verkauft. Da habe ich auch schon vorher gesehen, wo sie so, das fand ich auch geil, wie so ein, kennt ihr, wenn man Überraschungsei-Figuren sammelt, so Leute, die hatten dann immer so Kästen, wo dann so die einzelnen Figuren drin sind, ne? Kennt ihr das? So Sammelkästen. Und das gab's quasi im 19. Jahrhundert nur mit Reliquien. So Holzkästen, geil, mit lauter kleinen Kästchen drin. Und da war dann immer irgendwas drin. Da ist da so ein Haar von einem Heiligen drin oder so. Oder halt ein Zahn oder irgendwie ein Holzsplitter oder ein Fußnagel oder so.
Ja, also ganz großes Kino auf jeden Fall, aber genau wie Gemischtes Hack und 1024 kann man sich davon auch nicht alle Folgen hintereinander.
Oh, das geht schon ganz gut. Ne? Geht schon einiges.
Ja.
Okay.
Aber ich muss sagen, so, das war schön, dass wir uns mal wieder zusammengesetzt haben. Ich bin dafür, dass wir das jetzt wieder ein bisschen mit etwas größerer Regelmäßigkeit machen, dass wir uns dann in einem Jahr bei Folge 225 sehen. Ne?
Das wäre ein
paar. Was haltet ihr? Was haltet ihr denn davon? Ich fand das nämlich heute mit dem Mord und dem Bettlaken, ich finde das ganz gut, das so reinzuschmeißen. Wir können ja mal auslosen, wer die Hausaufgabe kriegt, sich so ein Thema auszudenken zum nächsten
Mal. Jetzt, du meinst jetzt quasi so Live-Commitment, wer sich zum nächsten Mal ein Thema ausnehmen genau. Dann würde ich sagen, with all the pressure. Wer quasi das große Maul hat, muss es auch liefern, ne? Also so.
Achso, ja, okay, können wir mal.
Ich weiß gar nicht, ob wir das machen müssen, weil Paul hatte eigentlich immer die besten Ideen, finde ich. Bei mir kommen die immer an, egal was er bringt.
Ich verlasse mich halt auf Paul, aber ich hätte gern, also Paul ist mein Backup quasi.
Sagen wir mal, also was ich sagen will, ist vielleicht, dass wir einfach dann, also wir haben ja gemerkt, wir müssen jetzt nicht zwingend über Corona und die US-Wahl reden, so, das machen eh alle anderen. Dann lass doch lieber über Bettwäsche und Mord reden.
So. Finde ich eine gute Mischung. Eine gute Mischung.
Weil da haben wir definitiv mehr Ahnung von, würde ich
sagen. Mehr Ahnung, ja.
Um es damit abzuschließen, das war Folge 126 von 1024. Heute digital mit den üblichen Homeoffice-Videocall-Aussetzern. Das gehört dazu, das ist jetzt so ein bisschen das authentische Feeling. Das braucht man, um heutzutage ernst genommen zu werden. Mit dabei waren Paul.
Ja.
Und Dave.
Werbung. Ja, ja, ich war auch da.
Und Chris so.
Genau.
Ja, cool. Ist ja richtig, richtig euphorisch.
Lass uns das bitte wieder regelmäßig machen.
Ja. Du musst auch zugeben, womit wolltest du jetzt damit hin, dass du nochmal wiederholt hast, wer heute alles da war.
Das macht man
wer
so.
Wer bis jetzt zugehört hat, sollte schon gecheckt haben, wer
alles weißt da du war. Nicht. Das weißt du nicht. Das ist die.
Aber
wer hier mit dem Hirn reinschaltet.
Keine Ahnung, was die Leute damit machen, ehrlich gesagt. Die pennen dabei ein und machen dann wieder auf und so.
Warum sollte man in der Folge 1024 mitten reinschalten?
Weil es im läuft. Irgendwo.
Wenn wir live sind,
ist Spotify abgerutscht mit dem Finger.
Passt auf euch auf. Lasst euch nicht anquatschen und ich muss jetzt noch ein bisschen reden, damit ich das Outro finde. Und hier ist es. Adios.
Ciao.
Bye bye. Nur noch laufen.